Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide, das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, der deine Beziehung auf eine harte Probe stellt.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Es ist wieder mal ein großartiges Intro, wo wahrscheinlich jetzt sich viele denken, was sollte es mit Radlfahren, Ultraradsport zu tun haben.
Genau diese Frage werden wir in dieser Episode im zweiten Teil unseres Gespräches mit Matti Köster herausfinden, beantworten.
Vielleicht wird sogar die härtestmögliche Probe, auf die man eine Beziehung stellen kann.
Ja, zumindest die, die uns bis jetzt unterkommen ist. Also wirklich Wahnsinnsgespräch. Ein bisschen länger als üblich, aber einfach, weil da so viel drinnen ist. Der Matti ist das Silk Road Mountain Race im Zweierteam gefahren und hat einige Geschichten und Anekdoten für uns auf Lager. Und das werden wir uns in Kürze anhören.
Wer Matti Köster ein bisschen näher kennenlernen möchte, in der letzten Folge haben wir bereits über seine Jugend, über seinen Werdegang und über das North Cape 4000 geredet. Und heute kommt der zweite Teil und wir können es gleich vorausschicken. Beide Episoden mit ihm sind ein bisschen länger als viele andere, passt aber insofern gut, weil wir haben ja gerade aktuell den 14-Tage-Rhythmus, vorübergehend nur, weil einer von uns beiden
im Urlaub ist und das bin nicht ich.
Und eigentlich bin ich gar nicht da, aber wir haben natürlich ein bisschen vorausgearbeitet.
Genau. Und vielleicht sollte man sich doch die 100. Folge vor der 101. anhören, weil sie ein bisschen aufeinander aufbauen. Aber ist keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung. Und jetzt tun wir es so, als würden wir eine Internetverbindung nach Deutschland aufbauen und warten, bis Matti abhebt und sagen nicht dazu, dass das Gespräch schon aufgezeichnet wurde und schon im Kasten ist. Viel Spaß mit dem wirklich super interessanten und super kurzweiligen Gespräch mit Matti Köster. Ja, Matti, du warst so lieb, du bist hier geblieben für eine weitere Episode und jetzt kommen wir vielleicht nicht automatisch zum Highlight, aber zum aktuellsten Event. Und das ist doch für uns beide sowas Krasses und Unvorstellbares, dass wir uns gedacht haben, das ist jedenfalls eine ganze eigene Episode wert.
Ich habe auch schon mal gehört, dass das Silk Road Mountain Race sowas wie die Champions League unter den unsupported races ist. Vor allem im Offroad-Bereich, also ob es jetzt Mountainbike ist oder Gravel, wirst du uns jetzt dann gleich erzählen oder ob so eine eigene Kategorie ist, weil es einfach noch viel krasser ist. Wobei, ich habe ein Foto im Kopf, das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, da hat irgendjemand mit Sandalen sein Radl so einen Felshang hinaufgeschoben. Ich weiß nicht, ob du das Foto kennst. Auf jeden Fall wird es heute um Silk Road Mountain Race gehen. Und ja, du warst heuer dabei im Zwarer-Team. Und es wird, glaube ich, jetzt extrem spannend, was du davon zu erzählen hast.
Und bevor wir jetzt komplett reinstarten, das North Cape 4000 war 2019. Das heißt, uns fehlen 2 Jahre. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du 2020 und 2021 gemacht hast.
Ja, klar. Also 2020 war klar, dass ich kein Rennen fahre. Musste endlich mal mein Studium zu Ende bringen. Und dieses Mal waren die Abschlussprüfungen nicht so machbar in 3-4 Wochen. Ja, dann kam natürlich Corona auch dazu. Und dann war der Plan eigentlich, okay, 2021 vom Nordkap nach Tarifa zu fahren, Auch das Event, was dann schlussendlich über 7000 Kilometer sein sollte. Und der Plan war relativ früh, weil ich ja wusste, 2020 gibt es kein Rennen. Und ich habe eigentlich 1,5 Jahr da drauf hin trainiert. Habe mein alles vorbereitet, das wäre auch gegangen, auch beruflich und alles. Aber ja, dann war natürlich das zweite Corona-Jahr. Und was bürokratisch gesehen nicht unbedingt leichter war und Norwegen Grenze zu und alles, das hieß, das Event hat nicht stattgefunden. Und es hat sich natürlich die Monate vorher schon so angebahnt, dass das immer unrealistischer wird. Und ich wusste, scheiße, du brauchst irgendein Ziel für danach. Weil wenn das kurzfristig funktioniert hätte und wenn das eine Woche vorher entschieden worden wäre, da wäre ich dabei gewesen. Und ich habe aber gewusst, wenn da nichts kommt, dann fällst du in ein Loch und habe dann so im Hinterkopf gehabt, eigentlich immer gehofft, es findet statt. Sollte mein letztes Straßenevent werden, weil mir das mit dem Verkehr auch immer mehr Sorgen bereitet hat und auch sich meine Allergien, die ich 2015 hatte, wieder ein bisschen verschoben und verlagert haben und ich mit Autoabgasen zunehmend Probleme habe, was in Schweden und Norwegen ein geringes Problem ist, was mich aber unter anderem auch ein bisschen vom Transkontinental abgehalten hat, weil ja in Rumänien und zu anderen Ländern abgasmäßig ja doch nochmal was anderes verbrannt wird im Auto, wie in den Hightech-Volvo-Schlitten in Schweden. Und ja, dann war irgendwie im Winter vor dem 2021er Jahr Offroad. Ich brauche einen Sponsor, ich brauche ein Rad, weil ich kann mir kein Rad kaufen. Dafür hat die Kohle nicht gereicht, weil ich im gleichen Zug mich ja noch auf 2021 auf Nordkap Tarifa eigentlich vorbereitet hat. Und zweigleisig finanziell wäre nicht drin gewesen. Hab dann ein paar E-Mails geschrieben, besser gesagt eigentlich nur eine. Das war auch so ein bisschen, ja, war einfach mal so ein Versuch. Hab gedacht, das wird eh nichts. Und hab dann die Rückantwort bekommen, ja geil, wir finden die Idee, dass du längerfristig vielleicht in Offroad dich ein bisschen entwickelst, cool und auch deine Geschichte und wir schicken dir einen Rahmen. Und dann habe ich von Giro Bikes einen Titanrahmen bekommen, der von der Art und Weise des Rads natürlich schon für sowas wie Silk Road gemacht ist. Und da war schon der erste kleine Wink des Schicksals, war da quasi da.
Das war aber dann doch irgendwie recht kurzfristig, oder? Wie wir uns vor der Aufzeichnung mal kurz unterhalten haben, hast du gesagt, so die eigentliche Vorbereitung auf Silk Road mit dem Bike, die Technik gewohnt zu werden, du hast nicht so viel Zeit gehabt dafür.
Nee, weil der Rahmen, bis der geliefert worden war, hat sich aufgrund der ganzen Geschichten so weltweit verzögert. Dann hatte ich Teile bestellt, das hat sich endlos verzögert und schlussendlich war das Fahrrad zusammengebaut. Ich glaube, Ende März diesen Jahres. Und im August ist Silk Road Mountain Race. Und dann war ich am Osterwochenende das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen, mit einer Arschrakete und voll bepackt. Und ja, das Treten war nicht so das Problem, aber bei jeder Abfahrt und jeder größeren Wurzel war der Puls ziemlich weit oben.
Du warst zu dem Zeitpunkt aber schon angemeldet. Wie ist der Anmeldeprozess passiert? Und vielleicht kann man es vorwegnehmen, du bist im Zweierteam gefahren. Wer war der Zweite?
Ja, das war also ich war nach dem Nordkap 4000 immer noch im Kontakt mit dem Michele. Hab den dann 2020 statt Rennen besucht und wir sind eine größere Runde durch die Alpen und Slowenien zu ihm nach Hause und hat mir viele Pässe und da viel einfach die Landschaft gezeigt und dabei habe ich auch nochmal eine neue Art so ein bisschen gelernt, so Langstrecken zu fahren und ich sag mal eher so, ja vielleicht ein bisschen alte Schule oder, also er kommt eher so vom Offroad-Tour-Divide-Bereich und so völlig ohne Plan, also sich keine Gedanken machen, wo ist der nächste Laden, wo kann ich was einkaufen, sondern einfach nur GPS-Track und fahren. Und alles andere regelt sich irgendwie. Und das hat er mir ein bisschen beigebracht. Und ja, und da sind wir halt im Kontakt geblieben. Er hat dann auch mitgekriegt, dass mein Nordkap-Tarifa-Traum nichts wird. Und dann hat er gesagt, ja egal, du kriegst ja jetzt einen Rahmen gesponsert, dann fahren wir nächstes Jahr Silk Road. Und dann habe ich gesagt, nee, bescheuert, das machen wir in 3 Jahren. Dann hat er gesagt, nee, in 3 Jahren, ich habe 3 Kinder, ich bin 13 Jahre älter wie du, wir fahren nächstes Jahr. Und dann habe ich, ja, ich habe, ich glaube, 2 Nächte echt unruhig geschlafen, ob ich das machen soll. Und er hat mir gefühlt, alle 3 Stunden kam eine neue Nachricht, wie schaut's jetzt aus? Und dann hat er sich schon angemeldet gehabt in der Paar-Kategorie. Und also es kann sich jeder Partner anmelden, muss halt den anderen nur angeben. Und er hat uns halt einfach angemeldet gehabt, hat mir dann geschrieben, ja, ein Screenshot, also du bist gemeldet, jetzt geht's nur noch um die Bezahlung. Und dann, ja, haben wir halt bezahlt und dann waren wir angemeldet im, ja, ich glaube ziemlich so vor einem Jahr. Ich hatte kein Fahrrad, ich hatte keinen Plan, ich bin nie richtig Mountainbike gefahren in meinem Leben, aber ich war beim Silk Road Mountain Race angemeldet. Und ja, er hat immer kommentiert, technisch ist das alles nicht so schwierig.
Vielleicht, also uns ist das ein Begriff, vielen unserer Hörerinnen vielleicht auch, aber vielleicht möchtest du ganz kurz so die gröbsten Eckdaten des Rennens beschreiben, worum geht's und warum würden wir das jetzt als Champions League bezeichnen oder was macht das Rennen so besonders oder besonders schwierig?
Ja, also wenn man sich anmeldet, dann hat man mal die Daten 1900 Kilometer, 36.000 Höhenmeter, so rund immer, und quasi kein Asphalt. Das Ganze soll dann auf Schotterstraßen, teilweise Single Trails oder auch über Gebirgspässe rübergehen, die also nicht fahrbar sind, sowohl runter wie auch hoch, und mehrere Pässe auf über 4.000 Meter oder an die 4.000 ran. Und man hat mehrere hundert Kilometer auf über 3000 oder 3500 Meter. Das hört sich dann schon alles krass an, aber wenn man dann vor Ort da ist, dann ist nochmal andere Geschichte, wie das dann in der Realität alles ist.
Und vor Ort ist dann wo? Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, wo das Ganze stattfindet.
Ja, in Kirgisistan, an der Grenze zu China, glaube ich. Tschadschikistan und also ich musste auch erstmal auf, ich wusste so grob, wo es ist, aber ich habe dann auch erstmal googeln müssen, wo auf der Welt. Habe ich gemerkt, oh, ich muss ganz schön weit fliegen, um da hinzukommen.
Wir haben da ein paar Daten auch rausgeschrieben. Also die Route ist halt fix, es ist nicht zum Selbstplanen. Der Start ist mitten in der Nacht, damit man, glaube ich, was ich so gelesen habe auf der Webseite, einen ganz brutal hohen Pass irgendwie bei Tageslicht überqueren kann oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Start und Ziel sind nicht im selben Ort, sondern der Start ist in Osh, hoffentlich richtig ausgesprochen, und in Bischkek in der Hauptstadt ist das Ziel. Und man kennt halt einfach dann auf Social Media, auf der Webseite die Fotos, wie beeindruckend die Landschaft dort ist, wie Menschen verlassen und wie beeindruckend die Gebirge sind und wie schroff die Felsen sind und dass man da Flüsse teilweise durchquert. Da siehst du Fotos, wo die Leute die Räder schultern und irgendwie knietief durch den Fluss warten oder eben das Rad irgendwo herumtragen. Also definitiv ein guter Auftritt, marketingmäßig, also super Fotos. Das Ganze wird sehr schön präsentiert und wenn man halt Geschichten hört und liest, das Rennen muss halt wirklich ja genauso krass sein, wie es eben auch ausschaut.
Ja, also man sieht natürlich auf den Fotos immer die wirklich schönen Gegenden. Die sind auch hart, körperlich, vor allem einfach diese hohen Pässe. Die, wie bei jedem Rennen, nicht so schönen Gegenden sieht man natürlich auf der Homepage nicht. Das ist aber auch kein bisschen leichter, weil wenn es dann mal Asphaltabschnitte sind, dann sind es oft mit so heftigen Schlaglöchern, dass man sich auf jede Gravelstraße zurücksehnt, weil man einfach Angst hat, wenn ich da im Halbdunkel eins der Schlaglöcher erwische, dann ist die Felge hin oder ich habe echt einen schweren Sturz. Und dazu kommen halt in jedem Dorf endlose Hundeattacken und viel Staub, extrem viel Dreck. Und diese eher trockene und sehr staubige Region, die sieht man jetzt auf den superschönen Bildern eher seltener. Aber die macht das Ganze nicht leichter.
Apropos Hunde, streunende Hunde, hat man auf den Fotos auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Hast du das im Vorfeld gewusst und hast du auch eine Trillerpfeife mitgehabt, so wie ich, die ich zum Beispiel nicht verwendet habe, aber ich habe zu Sicherheit einen Pfefferspray mitgehabt, den ich auch nicht verwendet habe? Oder habt ihr für die Hunde irgendeine andere Strategie gehabt oder vielleicht gar keine?
Also in der Vorbereitung hatte ich eine schöne Trillerpfeife, so eine Notpfeife für, wenn ich irgendwo in den Bergen hinterm Felsen liegen bleibe oder für Hunde. In der Hektik von jedem einzelnen Hundeangriff habe ich immer vergessen, die zu verwenden. Also ich bin die sinnfrei mit rumgefahren. Und ja, die einzigste Taktik war wegsprinten, was zweimal nicht geklappt hat. Und einmal auch ein Hundeangriff war, wo wirklich unschön ausgegangen wäre, glaube ich, wenn nicht Einheimische da eingegriffen hätten. Also beim normalen, in Anführungsstrichen normale Hundeattacken in irgendeiner Ortschaft, da stehen die Besitzer der Hunde daneben und das ist denen egal. Das ist dein Problem, wenn du da mit deinem Fahrradl durchfährst. Aber in den höheren Lagen, wo, ich sag mal, mehr so die Nomaden unterwegs waren, also wir sind abends eine relativ breite Straße bergab gefahren, alles sehr entspannt in der Entfernung, ein Ort mit Straßenbeleuchtung, was da wirklich alles Luxus und locker ist. Und vor uns ist eine Schafherde runtergetrieben worden. Wir wollten links vorbei. Einer der, ich sag mal, Treiber auf dem Pferd, wahrscheinlich ein Junge mit 13 Jahren oder so, hat es auch verstanden. Also wir haben uns mit Hand und Fuß kommuniziert und hat auf Russisch dabei, dabei, was wir als okay ist, wir gehen da mal vorbei, verstanden haben. Sind dann langsam vorbei und dann kamen plötzlich zwei riesige, ich habe später gegoogelt, das sind so Kangal-Hunde, also gefühlt sind die so groß wie mein Mountainbike, um die Ecke gerannt und haben nicht gebellt, sondern haben gleich mit ganz tiefen Knurren und Zuschnappen versucht, an uns ranzukommen. Und dann standen wir schon so Schulter an Schulter mit den Rädern vor uns. Und ein anderer Treiber von der vorderen Ecke der Herde ist auf dem Pferd angekommen. Ein junger Mann, der schon im Ranreiten mit der Peitsche geknallt hat. Dann hat jeder der Hunde einmal die Peitsche gespürt und wir durften mit weichen, zitternden Knie links außen an der Herde vorbei und sind dann nur noch in die Ortschaft rein und waren völlig zerstört in dem nächsten Shop, in so einem Magazin gesessen und waren runter mit den Nerven. Das war der schlimmste Hundeangriff und da war ich einfach froh, dass es gut gegangen ist.
Du hast gesagt, am Anfang des Rennens kennt man nur die Eckdaten. Das ist ja eigentlich üblich bei Rennen mit Fixed Route. Wie kurz vorher habt ihr dann den GPX-Track bekommen?
Der hat sich immer wieder mal geändert. Also man hat dann den groben Track schon gehabt, aber final glaube ich 10 Tage vor dem Start. Was im Grunde auch ausreichend war, weil ich sag mal, so richtig drauf vorbereiten, wie bei einem Straßenrennen, wo ich viel daheim durch gute Vorbereitung der Strecke machen kann, ist da einfach nicht drin oder konnte ich nicht umsetzen. Das, was ich sonst auf Straßenrennen gemacht habe, weil Google Maps, du siehst halt Schotter, Kilometer weit, ab und zu grün, aber da hat man keine wirkliche Erkenntnis, weil man sich es gar nicht vorstellen kann. Das ist ganz komisch.
Jetzt, ich möchte auch noch gern kurz zur Vorbereitung was fragen, weil jetzt sind wir schon fast abgerutscht quasi mitten ins Renngeschehen. Was ich sehr interessant finde, ist generell die Paar-Kategorie, weil wir kennen eigentlich, der Flo und ich, die Zweier-Teams von den klassischen Ultra-Rennen. Das ist immer Staffelbewerb, da wechselt man sie ab. Beim Race Across America gibt es 4er-8er-Teams, die sie abwechseln, sind natürlich extrem schnell. Im Unsupported ist es immer, dass beide gemeinsam unterwegs sind, die ganze Strecken. Und erstaunlicherweise ist es, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon jemals ein Rennen gegeben hat, wo ein Paar schneller war als die Solofahrer. Meistens sind Paare langsamer. Und ich finde es dann irgendwie schon interessant, warum das so ist, weil eigentlich gibt es ja doch viele Vorteile. Man kann sich das Gepäck irgendwie aufteilen. Man kann jetzt bei dem Rennen Silk Road Mountain Race sicher nicht wirklich effizient Windschatten fahren, aber zumindest bei Straßenrennen kann man Windschatten fahren und hat jemanden zum Reden, hat vielleicht nicht diese Einsamkeit, diese Probleme mit der Müdigkeit mitten in der Nacht Und Nachteile sind vielleicht, dass man halt zwei menschliche Körper hat, die halt unterschiedlich dann Schmerzen oder ihre Tiefs und Hochs haben, die ihn vielleicht langsamer machen. Aber wie siehst du das so? Warum sind Paare oft langsamer und wie habt ihr euch das so ausgemacht, dass man seine Stärken, Schwächen gut einbringen kann? Weil jetzt haben wir gerade gehört, du bist einer, der gern plant und der Michele ist, sagen wir mal, wie man sich es von einem Italiener vorstellen kann, eher so einfach drauf los und wenig planen.
Ja, das kann man nicht so bestätigen. Also Michele zieht sich den GPS-Track drauf und sagt, wird schon alles gut gehen. Und ich fliege halt alles in Google Maps ab und Komoot und was so möglich ist, schau es mir an. Warum jetzt Paar-Kategorie doch langsamer ist oder warum das so herausfordernd ist, ich glaube, am besten ist einfach, wenn ich beschreibe, wie wir es so angegangen sind, weil in einem Satz ist das gar nicht so erklärbar. Es sind viele kleine Faktoren. Also ich denke, man kann als Paar das mehr wie ein Team fahren. Also Team sehe ich in dem Fall so, ich achte auf den Schwächeren oder ich achte immer auf denjenigen, der jetzt gerade eine schwache Phase hat. Vielleicht eher wie immer, ja, auch im Privatleben viel miteinander zu tun hat oder vielleicht sogar in der Beziehung ist, dass man eben ja auf den anderen schon auch Acht gibt und nicht schindet, sage ich mal, dann wird man zwangsläufig langsamer sein. Wenn man natürlich, der eine hat ein Tief, der andere, wenn ich auf beide Tiefs drauf eingehe, verliere ich einfach Zeit. Und unsere Vorbereitung, also wir waren beide so equipped, dass jeder es allein fahren hat können, nichts irgendwie ausgetauscht oder nichts aufgeteilt. Schon allein das Problem ist natürlich bei uns ein bisschen die Sprache. Also beide nicht ist perfekt in Englisch. Beziehungsweise, wenn es außerhalb von Radsport Englisch geht, dann wird es ganz dünn. Und wir waren auch das einzigste Team, wo natürlich nicht die gleiche Sprache hat. Das hat, glaube ich, manchmal auch einen Vorteil, weil, also zumindest haben wir es so gemacht, wenn irgendwas ein Problem war, wir drüber gesprochen haben, das nach, sag mal, 60 Sekunden nicht geklärt war, ja, dann ist wurscht jetzt, dann fahren wir weiter. Wird sich schon irgendwie klären. Weil wenn wir das jetzt ausdiskutieren, dann wird es nie was. Und von dem her ist das schon, also die sprachliche Herausforderung bei uns natürlich sehr groß gewesen. Was aber auch schön ist, weil du sehr ja konzentriert auf die Landschaft bist und manchmal auch einfach nur einer zeigt in die Himmelsrichtung und du siehst irgendeine Landschaft, ein Phänomen irgendwie, so wie so kleine Mini-Tornado in diesen Riesentälern. Und weil die Worte fehlen oder aufgrund der jetzig momentanen Belastung auch, das dann noch in der Fremdsprache zu formulieren, gar nicht drinnen ist. Und das ist dadurch sehr intensiv, aber man ist natürlich, das macht es nicht schneller. Also wenn ich nicht die gleiche Sprache habe, werde ich dadurch nicht effizienter. Und allgemein ist es halt so, wenn der eine ein Tief hat, und also ich hatte in dem Fall ein sehr langes Tief, sag ich mal, dann macht man sich schon Gedanken, wie sehr bremse ich den anderen aus. Und ja, also das kann, glaube ich, dann auch schon schnell zu einer Krise führen. Also bei mir war es einfach aufgrund einer Lebensmittelvergiftung vor dem Start einfach so, dass ich am Start erstmal in sehr guter Form war für die ersten 70 Kilometer. Das war, ich glaube, im Hummelmodus war ich da unterwegs und bin völlig eingegangen nach 70 Kilometer und war dann die nächsten 2,5 Tage auch einfach absolut mies drauf, körperliche Verfassung. Und das war schon dann am zweiten Checkpoint die Frage, wie lang kann ich Michele aufhalten, wie lang will ich ihn aufhalten. Der Rückflug ist gebucht, es sind auch gewisse Sponsorensachen für ihn mehr bindend gewesen wie für mich. Und das ist dann schon eine Herausforderung, aber wir hatten nie eine Diskussion, nie einen Streit, ähnlich. Also ich glaube, die Lösung ist einfach, wir können beide recht gut einfach Sachen stehen lassen. Und wenn man auch beim anderen was sieht, wo man sich denkt, ja, würde ich jetzt anders machen, aber ist so. Und wir sind beide interessiert, von dem anderen zu lernen, was der besser kann. Und bei jedem Diskussion im Sinn von, wir sprechen über die Route, dann gibt's Zahlendreher. Der eine meint 150, versteht aber 50, weil es Englisch schlecht ist. Ja, dann ist wurscht, wird einfach weitergefahren.
Ich glaube, du brauchst einmal einen Flo als Teamkollegen. Wenn du mal so wirklich 100% verlässliche Auskünfte brauchst für Kilometer und Hochrechnungen.
Ja, sehr, sehr spannend, da so einen Einblick in ein Zwarer-Team zu haben für uns.
Werbung. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Transcontinental Race. Ich bin außerhalb der EU gefahren durch die Balkanländer und ich war in Serbien unterwegs, ich war in Montenegro unterwegs und dort habe ich einfach nicht online gehen können, weil es wäre erstens wahnsinnig teuer gewesen und ich habe mir dann so kleine Zusatzpakete gekauft für ein paar hundert Megabyte. Mit dem ist man natürlich nicht weit gekommen, also da relativ viel Geld kostet. Was ich damals nicht gewusst habe und was auch damals mein Handy nicht konnte, ist, dass es eSIMs gibt. Und mit eSIMs hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten und kann eigentlich in fast allen Ländern oder je nach Paket auch weltweit sie ganz günstig Daten kaufen und dann überall online sein.
Ja, und der beste Anbieter meiner Meinung nach ist da einfach Saily, weil das in der App super easy ist, sich die Datenpakete zu kaufen, nachzukaufen. Und man hat auch die komplette Übersicht über seinen Verbrauch und über seine Kosten. Und falls jemand erinnern kann, die letzten Episoden, die ich aus Norwegen aufgenommen habe, also so ein Podcast-Upload ist natürlich extrem datenintensiv. Das habe ich dann auch gemacht mit einem mobilen Hotspot und mit einem Datenpaket von Saily. Und das Ganze hat mir dann knappe 10 Euro gekostet, 2 Podcast-Episoden aus Norwegen aufzunehmen und hochzuladen.
Ja, und mit der Saily eSIM braucht man nicht in fremden Ländern sich irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern man hat alles direkt in einer App am Handy, kann in jedem Land Datenguthaben kaufen oder sich eben ein weltweites Paket kaufen. Und egal, ob das Kosovo, Montenegro, Serbien, wo auch immer ist. Und selbst jetzt bei meinem Transcontinental habe ich den Unterschied gemerkt. In Norwegen hätte ich zwar roamingfrei mit meinem Tarif aus Österreich online sein können, aber da war die Abdeckung relativ schlecht und mit der eSIM war ich immer mit einem 5G-Netz online.
Check auch du dir deine eSIM von Saily unter saily.com/sitzfleisch.
Und mit diesem Code oder beziehungsweise unter diesem Link gibt es 15% Rabatt auf euer Saily eSIM Datenpaket.
Werbung Ende. Aber kommen wir jetzt zum Rennen selbst. Der Start ist auf 800 Meter, der höchste Punkt des Rennens, und das ist ja für Mitteleuropäer, Mitteleuropäerinnen fast nicht vorstellbar, auf 4200 Meter, und das ist jetzt nicht irgendein Gipfel, sondern das ist ein Pass. Da geht es dann noch höher rauf. Hast du dich höhenmäßig vorbereitet oder eine Art Höhentrainingslager davor gemacht, die irgendwie akklimatisiert?
Ja, also ich war eine gute Woche vorm Start da, bin dann sofort am nächsten Tag, also einen Tag vor Ort in Osch, braucht man, um alles zu regeln, SIM-Card und Guesthouse und so weiter und so fort. Bin dann halt am zweiten Tag, wo ich in Kirgisistan war, sofort in die Berge gefahren, die Originalstrecke und in Richtung diesem Chibtik-Pass, weil diese 4200 Meter sind der erste Pass, gleich nach rund 110 Kilometer, und da bin ich einfach mal los, habe einige andere Fahrer unterwegs getroffen, mit zwei anderen aus England bin ich dann auch eben 3 Tage da unterwegs gewesen, und wir sind einfach die Strecke hochgefahren. Die erste Nacht habe ich auf 2500 Meter geschlafen, und ja, ich konnte ganz schlecht schlafen, also hohen Puls nachts gehabt und gerattert wie die Sau, der Körper hat extrem gearbeitet, weil unterm Tag im Tal über 40 Grad ja auch waren. Aber die zweite Nacht auf 3000 Meter war schon viel besser. Und ich habe da kein großes belastendes Training, sondern einfach ganz entspannt hochfahren, so weit wie möglich zum Chibtik-Pass und auch nur so lang, bis man fahren kann. Weil die letzten Kilometer auf dem Pass hoch, die muss man sein Rad schieben und tragen. Das heißt, ich bin bis auf 3500 Meter gekommen. Ab dann wäre Rad schieben und tragen gewesen. Hab da mich einfach in die Sonne 6 Stunden gesetzt. War ein bisschen Ja, langweilig natürlich irgendwo auch, aber weil rechts und links so steile Wände waren, man konnte irgendwie nichts machen, aber ich wollte auf der Höhe bleiben, habe dann tiefer auf 3000 Meter geschlafen, bin nach 3,5 Tagen dann eben nach Osch zurück und war diese 3,5 Tage auf oder über 3000 Meter und habe mich da von der Höhe her auch relativ gut angepasst gefühlt. Sicherlich nicht perfekt, aber so, dass ich am ersten Pass da keine massiven Probleme kriege. Und mit der Dauer ist mir aufgrund des ganzen Rennens eh immer mehr in Höhe. Und die Phasen, wo man sehr lang über 3000 Meter sind, ist im zweiten Teil des Rennens. Das war so der Plan.
Wie kann man sich so einen Anstieg vorstellen? Es geht auf ca. 800 Meter über dem Meeresspiegel los und dann hast du irgendwie auf den 110 Kilometern 3400 Höhenmeter. Geht es in kleinen Etappen oder Treppen oder ist das ein durchgehender langer Anstieg? Und wie ist da so die Straßenverhältnisse? Weil wir uns das, glaube ich, einfach nicht gut vorstellen können. Ist das irgendwie Schotterstraßen? Sind das nur mehr lose, große Felsbrocken? Oder ist das von Asphalt über Schotter bis hin zu unbefestigten Felsen?
Also man fährt aus Osch raus auf Asphalt, alles entspannt und 12 Kilometer später kommt eine schön grobe, staubige Schotterstraße. Dann nochmal 3 Kilometer geht's in einen Canyon rein, wo man sein Rad das erste Mal schiebt oder auch trägt, je nachdem wie schwer der ganze Bock ist. Und dann ist man nach 17 bis 20 Kilometer so auf dem ersten Hochpunkt, der hat so 1500 Höhenmeter und dann schaust du in die Entfernung, sag ich mal, und da siehst du nur Berge. Das sind ein Bergrücken, danach kommt der nächste und irgendeiner, der sich da ausgekannt hat, hat dann bei der Vorbereitung gemeint, ja, da hinten, da am Horizont, da ist der Chiptik-Pass und da habe ich mir gedacht, ey, meine Güte, wie soll das funktionieren? Dann fährt man, also man hat einfach grobe Schotterpisten oder auch Straßen. Und dann ein ganz langes Tal hoch, 60, 70 Kilometer, wo aber die Straße so extremes Washboard, also solche Wellen ausbildet, weil da oben eine Goldmine, glaube ich, ist und extrem diese schweren LKWs da einfach entlangfahren. Und aber diese Washboard-Pisten, das ist also in Kirgisistan ganz normal. Also jede breitere Straße, wo Autoverkehr ist, hat diese extremen Wellen. Und entweder man fährt da relativ zügig drüber, dann geht's, oder extrem langsam. Wenn man halt zügig fährt, dann kostet das sehr viel Konzentration und ab und zu kommt man auf Abschnitte, wo man denkt, das, also eigentlich müsste jetzt gleich das Fahrrad zerfliegen, weil es bremst einen um 15, 20 km/h einfach runter, weil es so diese Wellen hat und so heftig ruppelig ist. Und nachher oben raus wird's dann zu einem Single Trail, aber relativ spät. Und ja, der Single Trail hält nicht so lang. Das sind 2-3 Kilometer. Und dann ist man an dem Punkt, wo es heißt, wer sein Rad liebt, der schiebt. Dann schiebt man. Und dann weiß man, in dem Moment ist man auf 3.500 Meter Höhe, muss auf 4.2. Und ja, das ist nur noch schieben. Im oberen Teil ist es tragen. Und dann ist es irgendwann eigentlich, also in den Alpen würde man das nicht Wandern nennen, sondern eher so Berg, ja, ich will nicht sagen Bergsteigen, aber es, ja, auch noch nicht so ganz, aber an manchen Stellen wären in den Alpen definitiv so Sicherungsseile drin.
Irgendwie ist es so, wenn man vom Silk Road Mountain Race Berichte liest, Podcasts hört, man hört immer Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die da irgendwie das Ziel erreichen, die nicht entweder vor dem Rennen oder im Rennen eine Lebensmittelvergiftung haben. Wie kann man sich das dort vorstellen mit der Versorgung? Ist es wirklich so, dass es so viel Produkte von den Tieren dort gibt? Also meistens hört man so von Ziegenmilch, Ziegenfleisch und ansonsten noch Gemüseanbau. Schaut es dort anscheinend nicht aus, wenn es nur Felsen und Steine gibt. Wie ist es so? Was kann man sich unterwegs essenstechnisch organisieren? Und wie kann man Lebensmittelvergiftung vermeiden?
Ja, also eigentlich, das war ein Punkt, wo ich mich schon gut beschäftigt hatte vorher mit. Also Tipps, kein Fleisch, keine Eier, blöd gesagt, am besten nur Reis und relativ kein Salat, der irgendwo länger rum ist. Also ich hatte alles gelesen, was ich irgendwie finden konnte, weil war ja auch mein erster Trip außerhalb Europas und habe das auch versucht umzusetzen, aber schlussendlich hat es mich dann ja so 30 Stunden vor, also in der Nacht vor dem Start. Der Start ist ja von Freitag auf Samstag um 12 Uhr gewesen und in der Nacht vorher ja habe ich nicht geschlafen, sondern ich habe am Klo gesessen und das eigentlich fast die ganze Nacht. Und ja, was kann man essen? Also man kann klassisch essen gehen in Restaurants oder also in den Städten in Restaurants oder in so Jurt-Camps teilweise. Da gibt's dann halt Reis oder Suppen oder in so Shops, in so kleinen Magazins. Ja, da gibt's Cola, gibt's Chips, ja, dann trockenes, hartes Fladenbrot und dann wird's schon manchmal ganz dünn. Also ich habe dann hauptsächlich Cola und Chips den ganzen Trip über gegessen und alles andere, also es gibt so Snickers, ich sag mal Nachbauten, aber es ist alles wenig vorhanden und wirklich, ja, dann sind drei Riegel da und du kommst zu zweit an und dann kannst du drei Riegel kaufen und dann fragst du, ob es mehr gibt und dann gibt es nur komische russische Chips oder so richtig extrem süßen Eistee, den man eigentlich auch nicht trinken kann.
Und die, wo es dann hinter dir ankommen, was bleibt für die übrig, wenn du die drei Riegel mitnimmst?
Chips, Eistee, trockenes Fladenbrot. Also ich denke, das Problem ist einfach, wenn man das sehr schnell fahren will, dann hat man ja keinen Kocher dabei. Und dann ist die Ernährung wirklich ein Thema. Und jetzt kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, ich nehme mehr Gepäck mit, mehr Essen, hab 3-4 Kilo mehr dabei, aber hinten raus bringt es das vielleicht dann doch. Gerade so die Nährstoffversorgung, also ich habe schlussendlich 7 Kilo verloren, aber ich glaube schon 2,5 vorm Start einfach. Also ich war eigentlich am Start, es war gegen jeden Sinn, ich war völlig leer. Ich habe eine Stunde vorm Start noch einen Teller Reis gegessen, aber wir hatten unsere Taktikplan und der sah vor, ich muss die ersten 80 Kilometer Feuer geben. Es hat auch geklappt, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es das Adrenalin war. Ich hatte kein Bauchkrummel mehr nach über 30 Stunden und habe gedacht, ja, jetzt alles oder nichts. Und hat mir aber massiv den Stecker gezogen. Also hat dann unsere restliche Taktik war nach 70 Kilometer meilenweit davon und völlig zerstört.
Ich würde gerne eine kurze Anekdote einstreuen zum Thema Lebensmittelvergiftung oder Hygiene beim Essen. Wir haben ja über Cola geredet in den Trinkflaschen, dass das vermutlich ewig lang haltet und dass das nicht irgendwie schlecht wird oder im Gegensatz zu Fruchtsäften nicht zu gären beginnt und so. Und daraufhin habe ich E-Mail bekommen von jemandem, der die Geschichte gehört hat und der hat gesagt, er kann das bestätigen. Sie haben einmal in jungen Jahren bei einer Poolparty irgendwo im Partyraum halbe Flaschen Cola stehen lassen, vergessen wegzuräumen und haben ein Jahr später wieder eine Poolparty gefeiert, haben die halbe Flaschen Cola gefunden. Sie war einwandfrei und sie haben damit das nächste Getränk gemischt und haben es einfach bei der nächsten Party weiter damit gefeiert. Also der empirische Beweis ist erbracht. Cola haltet ewig.
Du hast gesagt, es gibt eine andere Taktik mit Lebensmittel selbst mitnehmen und selbst kochen. Das war für euch kein Thema. Ihr wolltet das relativ schnell fahren. Also euer Ziel war schon, schnellstmöglich zu fahren und nicht irgendwie ein größeres Abenteuer zu machen.
Ja, das Ziel war unterschiedlich von uns beiden. Mein Ziel war ohne Sturz, weil ich schon gemerkt habe, in der Vorbereitung, also Fahrtechnik, da ist viel Luft nach oben bei mir jetzt. Und Michele hatte kein Ziel, aber hatte einen straffen Zeitplan, weil er hat nur 12 Tage Urlaub gehabt. Und von dem her war das Ziel klar. Und mein Ziel war, gesund ankommen, das schaffen. Und durch die Bedingungen, ich habe nur 12 Tage, war schon klar, dass es irgendwo in den, ich sag mal, ich habe mir gedacht, Top 30, irgendwo müsste man da schon rumfahren. Natürlich war die Parkkategorie interessant, war ja auch durch schon auch sehr gute Teams, die mit dabei waren, also mit Mattia De Marchi und so, war die Parkkategorie auch kein Geschenk. Und wir hatten so ein bisschen, der Traum war, wir wussten, der Mattia De Marchi mit seinem Partner wird definitiv schneller starten. Und war so ein bisschen der Traum in der zweiten Rennhälfte, wo es nochmal technischer wird und vielleicht nochmal mehr Mountainbike-lastig, das wieder ja ein bisschen ranzukommen. Und das war so mein Ziel. Aber ich habe mir so persönlich nicht so viel Ziel gemacht, weil ich einfach wusste, es ist so eine Herausforderung und eigentlich gegen meinem vorherigen, ich habe ja alle Konzepte, die ich so vom Radsport auf der Straße so hatte, völlig überworfen. Also auf der Straße war immer der, ich tue mich sinnvoll steigern, sammle Erfahrung und mache den nächsten Schritt. Das war ja dieses Mal völlig irrsinnig. Ich habe vorher bei einem kleinen Event rund um Stuttgart bin ich gefahren und danach bin ich zum Silk Road Mountain Race geflogen. Zwischendrin 5 Wochen nichts trainiert, weil ich die extremste Sommergrippe hatte und einen Crash auf dem Trail bergab. Und ja, so eine Woche vor habe ich gedacht, ob das sich überhaupt lohnt, dahin zu fliegen, aber der Flug war gebucht.
Nachdem es dir den Stecker gezogen hat und ihr den Pass gemeistert habt, wie ist es so, wie viele Leute nehmen teil, wie ist der Verkehr auf der Strecke, nachdem es ja Fixed Route ist, nehme ich an, sieht man immer wieder Leute, kommt sicher so ein bisschen eine Rennstimmung auf, aber wie ist es dann weitergegangen im Rennverlauf für euch?
Ja, also zum Pass muss man noch sagen, das wurde noch schwieriger wie erwartet, weil irgendwie eine Lawine jetzt ein paar Monate vorher Großteil des in Anführungsstrichen normalen Wegs weggerissen hat. Das heißt, man ist irgendwann wirklich durch Block für Block des Felsgebirge einfach hochmarschiert. Und ja, ich im Tal musste ich permanent ja aufs Klo gehen und im oberen Anstieg musste ich mich permanent übergeben, um die Lebensmittelvergiftung rauszukriegen. Und da waren schon noch relativ viel Verkehr, weil wir jetzt da auch extrem langsam waren natürlich durch meinen Zustand und waren dann unten im Tal, haben in einem Guesthaus geschlafen, haben aber gesagt, wir schlafen nur 4,5 Stunden, was mir jetzt eigentlich relativ viel vorkam von meinen Straßenerfahrungen und sind dann in den nächsten Tag gestartet. Und da sieht man schon noch immer wieder im Dunkeln hat man Lichter vorne gesehen oder hinten mal in diesen riesigen Tälern. Sieht man dann irgendeine Passstraße vor einem hoch. Die ist ähnlich wie Stilfser Joch, aber in Kirgisistan hat die keinen Namen oder es interessiert keinen, weil ist ja ein asphaltierter Pass. Von dem her ist das alles nicht erwähnenswert. Und da sieht man dann im Dunkeln schon rote Rücklichter. Und ja, man trifft schon immer wieder, gerade in den ersten Tagen Fahrer, gerade an den kleinen Shops, weil es gibt ja keine große Auswahlmöglichkeit, woanders einkaufen zu gehen.
Du hast gerade gesagt, ihr habt in einem Guesthaus geschlafen. Ich habe auch Geschichten gehört von Leuten, die das Zelt mit haben. Und wenn man dann halt einmal im Freien schlafen muss, ist es halt rein mit Schlafsack, wie beim Transcontinental zum Beispiel, natürlich dort zu kalt. Und irgendwie ist jetzt also die Frage, wie das dort mit der Temperatur ausschaut in der Nacht, wenn man auf so extrem großen Höhen oben ist. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr auch ein Zelt dabei gehabt? Weil ich denke, es wird nicht so viele Zimmer geben, die man sich buchen kann oder in der Gegend. Das wird eher ein Glückstreffer sein oder sehr selten.
Ja, also wir waren nur einmal in einem Guesthaus, in 2 Hotels und also 4 Nächte waren wir drinnen und 5 Nächte draußen. Da hat man einen Schlafsack, einen Biwaksack und sonst hatte ich nichts mit. Also weil mein Ansatz war, ich bin fahrtechnisch, ist mein großer Schwachpunkt, also muss das Rad relativ leicht sein, um da wenig Eigenleben. Ich habe keine Touring-Erfahrung, ich habe keine Erfahrung, ein Zelt aufzubauen, ich habe keine Erfahrung mit dem Kocher und das ganze Zeug, das hält mich ewig auf. Und grundsätzlich ist so mein Ansinnen, also Schnelligkeit bringt Sicherheit, weil dann ist man auch nicht nachts irgendwo ewig unterwegs. Und ja, schnell ist in dem Rennen nichts und ob das ein Rennen ist und alles, das fühlt sich so anders an, das ist noch einmal ein anderes Thema.
Aber wie sind jetzt da wirklich so die Temperaturen in Celsius ausgedrückt?
Also es wird schnell, sobald es dunkel wird, wird schnell Richtung 0 Grad runter mal. Sobald man die 3000 irgendwie ankratzt und in der zweiten Rennhälfte hat man es permanent. Und am letzten Pass vorm Ziel, der Shamshi, da war es nachts wohl minus 8. Also ich hatte so ein ganz kleines Thermometer zum Anhängen, das irgendwann Geist aufgegeben hat. Ich glaube, weil es bei 46 Grad plus in der Sonne sich verabschiedet hatte. Aber von anderen Fahrern, die in der gleichen Abend oder am gleichen Zeit an dem Pass waren, die hatten gemeint, oben wäre so minus 8 plus richtig starker Wind. Also es fühlt sich nochmal deutlich, es ist richtig eisig. Also im Gesicht war es so, als ob man im Winter irgendwo draußen steht. Was ja minus 8 eigentlich auch ist.
Diese krassen Temperaturunterschiede machen das Gepäck jetzt wahrscheinlich auch nicht leichter. Man muss ja dann wirklich von der Daunenjacke bis zum Kurzarmtrikot alles dabei haben.
Ja, also das, wenn man wirklich gut sich kleiden möchte zu jeder Situation, hat man extrem viel dabei. Unser Ansatz war jetzt so, solange man sich bewegt, dass wir bis minus 10 Grad das hinkriegen. Ich hatte halt ein Trikot, Unterhemd, zwei Langarm-Trikots und eine Daunenjacke, was jetzt für mich gereicht hat und dafür einen relativ, in Anführungsstrichen, dicken Schlafsack, der bis minus 6 geht, wenn, es war halt die Idee, ja, wenn man einen schweren Unfall hat oder man muss sich ja nur einen Knöchel extrem verdrehen, das muss ja gar nicht lebensgefährlich sein, aber dann kann man sich nicht mehr bewegen und wenn es dann nicht warm ist, dann wird es halt vielleicht lebensgefährlich. Also es war in Bewegung bis minus 10 Grad ausgestattet. Und es war einfach immer, dass alles so ist, dass wir immer in Bewegung bleiben können. Das heißt, den Schlaf nicht so extrem runterdrücken. Und auch in den Abfahrten, ich bin lieber eher mal abgestiegen, habe eher mal geschoben, um auch keinen Reifenschaden zu kriegen. Ich habe auch immer durch die Gebirgsbäche durchgeschoben, was dann natürlich extrem immer kalte, nasse Füße hat. Aber ich wollte nicht durchfahren, um nicht irgendwo meinen Reifen aufzuschlitzen. Was dann zu einem Stillstand von der ganzen Aktion vielleicht für eine Stunde auf einem Riesental mit extremem Wind führt und das wäre Unterkühlung.
Ich kenne das selbst inzwischen ein bisschen von meinen Bike-and-Hike-Experimenten mit Fahrradschuhen, selbst mit guten Mountainbike-Schuhen zu wandern, durch schwieriges Gelände zu wandern und wenn du sagst, verblocktes Gelände, ist auch nicht so einfach, vor allem wenn man dann noch ein Fahrrad geschultert hat.
Werbung.
Sommerzeit ist Reisezeit oder in unserem Fall Rennzeit und da sind wir auch viel im Ausland unterwegs. Das erfordert viel Buchungen von Unterkünften und manchmal auch Fähren.
Und wir haben bisher immer erzählt, wie gut NordVPN ist in puncto Sicherheit, um Passwörter, Zugangsdaten und eine Online-Identität zu schützen. Aber du wirst uns jetzt gleich eine Anekdote erzählen, wo man sieht, was NordVPN noch kann.
Ja, also NordVPN hilft da auch beim Online-Shoppen, einerseits um anonym zu bleiben oder auch, wie in meinem Fall, war das so, dass wir die Fähre von Norwegen nach Dänemark gebucht haben mit NordVPN, weil wenn die Fährlinie denkt, du buchst die Fähre in Norwegen, war sie 20% günstiger, als wie sie gedacht hat, ich buche aus Österreich.
Und das ist bei norwegischen Preisen durchaus relevant. Und man muss dazu sagen, das Ganze ist völlig legal. Also, dass man über einen VPN-Klienten seinen Standort quasi wählen kann, ist völlig legal und es hat natürlich gewisse Vorteile, zusätzlich zu den ganzen Sicherheitsthemen.
Wenn auch du deine nächste Reise mit einem VPN buchen möchtest, dann kannst auch du unter www.nordvpn.com/sitzfleisch deinen NordVPN-Zugang sichern.
Und wenn du gleich begeistert bist, wie wir es sind, dann gibt es beim Abschluss eines 24-Monats-Abos noch 4 Monate obendrauf.
Werbung Ende.
Da hat es eben das eine Foto gegeben, wo jemand mit Sandalen am Gebirgspass herumgelatscht ist. Vielleicht wäre das was für dich, Flo. Aber ernsthaft, es macht irgendwie Sinn, das habe ich gesehen, beim Transcontinental haben das ein paar Leute, die haben sich so Flipflops irgendwie hinten auf die Taschen gepackt, aber warum hat man Sandalen mit beim Silk Road? Warst du das? Oder warst du vielleicht derjenige auf dem Foto?
Ich war es nicht. Ich denke, für Flussdurchquerung ist es vielleicht gar nicht so dumm. Und also in den einen Tal, da hast du an einem Tag 40 Mal durch irgendeinen reißenden Gebirgsbach, ich sag mal so bis zur mittleren Wadenhöhe. Und ich denke, dass derjenige wahrscheinlich am Chip-Tick-Pass auch, ja, wenn es so eine Outdoor-Sandale ist, sagt, dass er damit vielleicht besser läuft wie mit dem Radschuh.
Faszinierend, dass die Badeschlapfen kommen wieder zurück. Bei jedem Rennen ist es irgendwie ein markanter Punkt, oft nur für die Psyche, wenn man den Halfway-Point erreicht. Habt ihr bei dem Rennen irgendwie einen Halfway-Point für euch selbst ein bisschen gefeiert oder war das ein markanter Punkt? Oder ist es so wie beim Race Across America, wo nichts ist, es steht nur der kleine Vermerk im Roadbook und dann, also in dem Fall halt unsere eigene Crew mit Kreide, was auf die Straßen kritzelt? Oder gibt's in Kirgisistan eine fette Party am Halfway-Point?
Also der Halfway-Point war in Narin, das ist einer der größten Städte in Kirgisistan. Davor musste man ein extrem langes, monotones Tal hochfahren. Und von dem her wollten wir es schon feiern mit einer großen, riesigen Pizza. Das haben wir auch gefeiert. Dann ging es in ein Guesthouse. Also war eigentlich alles, sah nach einer guten Party aus, um in die zweite Rennhälfte und in die richtig hohen Berge oder langen Strecken in den Bergen zu starten. Uns hat bloß der Magen dann wieder ein bisschen ausgebremst. Also beide wieder saßen wir dann die Nacht mehr am Klo, wie dass wir geschlafen haben. Und dann ging es trotzdem in die zweite Hälfte, ins Burkhan Valley. Und das ist so dieser Bereich, wofür, ich sag mal, Kirgisistan berühmt ist, was die großen Bilder sind. Und das sind einfach so Situationen, da machst du ein Foto und schaust dich an und dann sagst du, das kann man daheim einfach eigentlich kaum erklären oder beschreiben, weil es ist so viel, so riesig und so beeindruckend, da muss man einfach hin, um das wirklich zu, ja, ganz zu verstehen oder zu begreifen.
Wenn du erzählst, dass ihr in einer größeren Stadt wart, dementsprechend auch für Menschen dort wohnen, wie ist denn das sonst mit der Bevölkerung? Ist das, wie oft trifft man Menschen, wie oft fährst du durch kleine Dörfer durch oder durch so Jurtenzelt-Siedelungen? Und wie sind dort so die Begegnungen, wenn man im Prinzip sie mit Worten nicht verständigen kann? Aber man hört ja dann doch, dass Leute, die in dieser Gegend leben, Nomaden sind oder so, oft sehr total offen und hilfsbereit sind.
Ja, im ersten Teil des Rennens fährt man schon regelmäßig durch Ortschaften. Ich sag mal, im Schnitt wahrscheinlich alle 70 bis 100 Kilometer. Das ist relativ normal. Die sind alle offen, alle recht freundlich, aber gehen noch nicht so aktiv auf einen zu. Und dann im zweiten Teil in den Burkhan Valley und in diesen größeren Bergabschnitten, wo man 250 Kilometer lang kein Ortschaft kommt oder nur eine auf insgesamt 300 Kilometer. Wenn man dann da irgendwo einen Reiter auf dem Pferd trifft, der geht schon relativ offen, also Minimum, dass man sich grüßt, aber auch gern, dass die irgendwie versuchen, ein Gespräch anzufangen, was natürlich ohne Russischkenntnis überhaupt nicht funktioniert, aber gibt auch so Situationen, wo das irgendwie ein Junge, der vielleicht so 13, 14 ist, hat uns mit seinem Pferd, ich glaube 20 Kilometer lang, ist er neben uns hergeritten, was am Mountainbike 2 Stunden ungefähr sind in dem Gebiet und wollte nicht weg oder ist nicht weg. Und irgendwann ist er dann, wo es dann langsam dunkel wurde, umgedreht und ist im Galopp einfach verschwunden. Und wenn wir abends, also wir sind abends auch in diesem Burkhan Valley zieht immer so ein Wind eben durch, 3000 Meter hoch, nasse Schuh. Und dann sind diese Jurten eher so am Rand zu den Berghängen hin. Und wir sind abends auch in Richtung eines dieser Berghänge von der Strecke weg, um da zu schlafen. Und plötzlich kam ein Hund um die Ecke und auch ein Reiter mit. Und der hat uns dann erstmal vom Hund gerettet und anschließend uns mit zu seiner Jurte mitgeschleppt, um Chai-Tee zu trinken. Und dann haben wir da draußen noch ein paar Meter weg von der Jurte wieder den Berghang runter, dann im Biwaksack geschlafen. Also es ist schon recht offen. Wir waren auch in einem kirgisischen Haus drinnen. Da haben wir einfach nur gefragt, ob ein Magazin in der Stadt ist, aber in dem Ort, wo keiner war. Und dann hat er uns auch zum Chai eingeladen, hat uns Essen gebracht und zufällig kam auch noch das Filmteam vom Silk Road Mountain Race rein. Und da saßen wir dann bei Privatleuten im Wohnzimmer, haben gegessen und wurden dabei gefilmt. War schon ein bisschen verrückt, aber 10 Minuten später ging es dann weiter.
Sehr schöne Geschichte. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit irgendwie über den ersten Pass gesprochen. Aber das eigentliche Highlight ist ja der letzte Pass. Und bevor wir jetzt über den letzten Pass sprechen, vielleicht hören wir uns ganz kurz an, mit welcher, vielleicht nennen wir es Naivität, ihr den letzten Pass attackiert habt und wie es dann weitergegangen ist. Erzählst du uns vielleicht selbst.
Du hast uns hier vorher eine Aufnahme zugeschickt, die nennt sich noch 190 Kilometer bis zum Ziel und da hören wir uns jetzt kurz an. So, kurzer Cut. Ich spüre das jetzt ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt über die Webübertragung funktioniert, ob du das hörst, aber der Flo und ich.
Servus. Also, wir haben nur noch so 190 Kilometer bis ins Ziel. Ich habe am Hinterrad leider eine gebrochene Speiche und muss jetzt ein bisschen sanft auf dem Wellblech und so machen. Aber ja, wird schon sicher ausgehen mit der Zeit.
So ganz nonchalant haut er das raus, dass es eh ausgeht und quasi so der Unterton, es sind ja nur mehr 190.
Wie war dann der Reality-Check? Wie ist dann tatsächlich die quasi nur mehr 190 waren?
Ja, also, dass es sich ausgeht, war vor allem bezogen auf den Flug, weil Micheles Heimflug, der war eng getaktet und da hat es schon wen gedrückt. Und ja, die Realität war, ich konnte vor dem Pass endlich mal wieder richtig gut essen. Hab so ein knappes Kilo Rosinenbrötchen gegessen und hab gedacht, ja, jetzt sind wir vorbereitet auf den Pass. Wir sind dann von dem Shop los und wussten, jetzt fahren wir noch so 30 Kilometer und dann heißt es, die nächsten 30, 40 Kilometer Fahrrad schieben oder vielleicht auch teilweise tragen. Also die Veranstalter haben gemeint 30. Ich habe für mich gesagt, wir machen mal 40 draus mit meinen Abfahrtskünsten. Und dann ging es eben los. Dann waren wir an dem Punkt, wo man das Fahrrad anfängt zu schieben. Und plötzlich höre ich hinter mir ganz erschrocken Michele auf Italienisch fluchen. Ja, dann natürlich, was ist los? Ja, meine Handschuhe sind weg. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man weiß, man tut in Richtung Sonnenuntergang, will man auf einen 3600 Meter hohen Pass rauflaufen und er hat keine langen Handschuhe mehr oder gar keine Handschuhe mehr, weil die irgendwie weg sind. Und dann zu überlegen, ja, zurück zum Shop, wo die vielleicht liegen, das haben wir dann relativ schnell verworfen. Ich habe gesagt, ich habe zwei Paar Handschuhe, eins so ein Überzugsregenhandschuhpaar und ein etwas wärmeres, das wird, teilen wir uns irgendwie auf, klappt schon. Also sind wir weiter, immer das Fahrrad geschoben und uns da langsam hochgearbeitet. In der Nacht oder an dem Abend waren da auch noch ein paar andere Fahrer und es war klar, im Bestfall könnten wir jetzt gesamt gesehen den 5. Platz machen und wenn wir das irgendwie halten, dann wären wir das erste Paar im Ziel. Und haben uns hochgeackert und das ging bergauf besser, wie ich dachte oder wie wir dachten. Ich war auch endlich wieder ein bisschen fitter in der ganzen zweiten Rennhälfte und war der erste, in Anführungsstrichen, von uns zwei, also ein paar Minütchen vor ihm mal oben, was recht gutes Situation war, weil ich unten im Tal auf der anderen Seite war schon keine Sonne mehr, noch irgendwie ein Stirnlampenlicht unten genau in der Mitte des Tales irgendwie rumlaufen sehen habe. Hab mir da nur gewusst, das ist der Maxim, der einfach vor uns ist, ein anderer Teilnehmer. Keine größeren Gedanken gemacht. Und dann haben wir angefangen, den Abstieg anzugehen, was einfach nur ein Geröllfeld runter war. Und mal ab und zu schon wirklich so ganz klar im Kopf war, jetzt darfst du nicht wegrutschen oder ausrutschen, umkippen oder irgendwas anderes, sondern ganz langsam und vorsichtig darunter. Dann waren wir irgendwann gefühlt schon ewig im Abstieg, dann auf immer noch auf 3400 Meter Höhe ging der Trail weiter. Es ist langsam dunkel geworden und dann im dunklen Tal natürlich auch sehr schnell gar keine Sonne mehr. Es war richtig kalt, wir hatten alles an, was irgendwie ging, und die Handschuhe uns eben aufgeteilt. Waren dann im völlig dunklen unterwegs, der Michele läuft vor und meint plötzlich vor mir, ey, da gibt's keinen Weg mehr. Und der GPS-Track hat gerade ausgezeigt und er sagt, es gibt keinen Weg mehr. Und ich war so 5-6 Meter hinter ihm aus Sicherheit, immer, dass wenn einer mal umkippt, irgendwie man nicht den anderen noch erwischt. Und dann, ja, wie, es gibt keinen Weg mehr. Da hat er sein Fahrrad hingestellt und ich bin an ihm vorbei. Im Dunkeln hat die hellere Lampe leuchtet nach vorne und es gab wirklich keinen Weg mehr. Also das war noch 3 Meter und dann war einfach ein Abbruch. Und dann rausgezoomt aus dem GPS, am Handy geschaut. Ja, wir müssen geradeaus weiter. Dann habe ich angefangen, da ein bisschen reinzuklettern, um so weit zu leuchten wie möglich. Aber das wurde so schnell einfach nur noch eine Abbruchkante. Das kann nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, ey, vorhin hast du ja gesehen, da war ein Licht mitten im Tal. Das müsste jetzt eigentlich weiter links sein, vom Berghang weg. Und da ist ein Fluss. Und also den Weg hat es wahrscheinlich einfach von der Lawine weggerissen gehabt. Und dann sind wir in so einem Halbkreisbogen einfach durch Geröll runter zum Fluss. Wir waren dann im Bachbett auf 3400 Meter Höhe, nachts um 10 und haben dann am Anfang von einer Bachbett, ich sag mal Steininsel, zur nächsten uns gehangelt, bis wir irgendwann an die Situation waren, dass wir durch den Fluss durch müssen oder durch diesen Gebirgsbach. Und da habe ich gesagt, wir haben entschieden, wir ziehen Socken und Schuhe aus, damit die trocken bleiben, barfuß durch, andere Seite wieder anziehen. Am Anfang haben wir noch gedacht, ja, wir müssen einmal durch den Fluss und dann geht es auf der anderen Seite schon weiter. Und dann haben wir die Schuhe eben aus. Ich bin als erstes Richtung Fluss hin und habe dann unter meinen Füßen gemerkt, wie so dünne Eisplatten am Rand des Flusses durchknacken. Und da habe ich dann schon... Ja, der Spaß war, ich sag mal so, das Lächeln war so eine Mischung aus Spaß und Angst. Und es war schon noch irgendwie so, man hat versucht, noch lustig zu nehmen. Aber nachdem wir dann ich habe bei der zweiten Flussdurchquerung auch noch ein Foto gemacht. Bei der dritten habe ich es dann mal gelassen, weil der Spaß dann doch nicht mehr so hoch war, weil die Schuhe von jedem Mal mit nassen Füßen rein auch nicht besser wurden. Und dann sind wir irgendwann auch an einem Überquerung gekommen, wo man den Bach nicht queren konnte, sondern längst entlang für wahrscheinlich 30, 40 Meter durch den eiskalten Bach, und dann kommt man am anderen Ende raus und spürt eigentlich, ja, ab Mitte Wade nach unten irgendwie nichts mehr. Man kann zwar laufen, aber ist alles irgendwie ja mehr oder weniger taub, extrem kalt, hat leichte Schnitte irgendwie an den Füßen, weil doch die Steine wirklich scharf teilweise waren. Und das sind dann so Momente, da war dann das ganze Thema 5., 6., 7. völlig scheißegal. Da war einfach nur noch, ich will da runter und ich will nicht irgendwie hier richtig schlimm liegen bleiben. Und im Ziel haben wir auch erfahren, dass ein anderer, der in der gleichen Nacht da unterwegs war, mit voller Montur in den Fluss reingefallen ist. Und der dann zum Glück ein Zelt dabei hatte und sich 8 Stunden lang im Schlafsack erstmal aufgewärmt hat, um da nicht eine schwere Unterkühlung zu kriegen. Und da war wirklich nur noch immer Schuh an, Schuh aus, alles war nass. Ich habe eigentlich relativ lange Beine, aber mir ging das Wasser teilweise bis Mitte Oberschenkel, was wirklich tief war. Und dann sind wir irgendwie, hat dann der Fluss sich ein bisschen nach rechts verlagert, wir hatten so einen Pfad und so, dann sind wir den runtergemarschiert. und teilweise ohne Weg, weil wir den im Dunkeln nicht gefunden hatten und sind dann auf einen etwas größeren Fahrweg gekommen. Dann haben wir einen anderen Teilnehmer auch irgendwie im Dunkeln da eingeholt und dann war die Unterhaltung so, ja, wie geht's dir? Man hat gesehen, er hat extrem gezittert und irgendwas von Unterkühlung erzählt, aber also wir waren ja beide selber so kalt und ich habe die Füße gar nicht mehr gespürt eigentlich, dass da nicht irgendwie das Thema wäre jetzt, also man hätte da nicht noch, wenn es dem noch schlimmer gegangen wäre, groß Hilfe leisten, waren wir selber auch nicht in der Situation. Wir hatten nur noch den Gedanken, wir müssen runter, weil im Tal unten geht's bis auf 1000 Meter runter, also da muss es ja wärmer sein und das wird dann schon irgendwie klappen. Dann war irgendwann so weit, dass Michele gesagt hat, ja, er kann hier fahrtechnisch gesehen fahren. Ich eigentlich nicht, aber ich habe dann gedacht, scheiß drauf, weil du musst jetzt hier runter und wir müssen runterfahren. Also habe ich mich auf mein Rad gesetzt und es war wahrscheinlich bisher fahrtechnisch meine beste Leistung, nachts um 2 am Shamshi-Pass irgendwie hinter Michele da hinterher den Trail runter zu, runter zu eiern.
Jetzt muss ich nur fürs Verständnis kurz nochmal fragen, diesen brutalen Abschnitt mit den vielen Flussdurchquerungen, den hat es nur deswegen gegeben, weil die Straße dort beschädigt war, oder war das irgendwie dann doch sowieso auf der Route? Und wie wird das generell bei dem Rennen gehandelt, wenn sowas passiert? Hast du dann irgendwie freie Routenwahl, wenn jetzt da die Straßen kaputt ist, oder kriegst du von der Rennleitung so einen Alternativ-Track, eine Umleitung irgendwie mitgeteilt?
Also beim Chip-Tick-Pass beim ersten Mal ja auch eine Lawine. Da gab es dann am Start ein Briefing, aufpassen, links halten, dann wird es schon alles. Und beim Shamshi war es so, nachdem wir im Ziel waren und auch berichtet hatten, das ist so, also wir haben keinen Track mehr gehabt, wir haben 3-4 Stunden wahrscheinlich da länger gebraucht einfach. Da hat dann der Veranstalter allen eine E-Mail geschrieben, dass er nicht empfiehlt, das im Dunkeln zu machen. Aber sonst ändert sich im Grunde nichts. Und es wäre auch, wenn der Weg noch vorhanden gewesen wäre, hättest du einfach nur weniger oft durch den Fluss gemusst. Also einer der Teilnehmer hat irgendwie gezählt und meinte, er ist 18 Mal durch den Fluss gewartet. Und also ich selber bin auf 15 gekommen. Also das war endloses Schuh an- und ausziehen und durchlaufen.
Werbung. Nach der Tour ist vor der Vuelta und nicht nur Tadej Pogacar, sondern auch du kannst zumindest teilweise beides machen, und zwar mit unserem heutigen Trainingspartner Join.
Wir haben schon sehr oft erzählt, wie gut wir die Join Trainings App finden, weil sie einfach durch KI-gestützte Lernmethoden dich immer besser kennenlernt. Deine Daten, deine Leistungswerte, deine Ziele, deinen Zeitplan. Und was mir auch besonders gut taugt, die App oder die Plattform entwickelt sich immer weiter. Sie bauen immer wieder Neuigkeiten ein, wie zum Beispiel, was heuer schon neu dazukommen ist, ist der neue Startbildschirm, wo du alles direkt sofort im Blick hast. Dein heutiges Workout, deine Woche, deinen Fortschritt. Dann ist der automatische Export dazukommen, wo sofort mit Garmin, Wahoo, Zwift, was auch immer, deine Einheit synchronisiert wird. Dann hat es das Activity-Feedback gegeben, wo du quasi selber eintragen kannst, wie schwer sich die heutige Einheit angefühlt hat. Und jetzt für den August gibt es wieder was Neues.
Ja, und im August gibt es die Vuelta Challenge. Das sind 4 Workouts pro Woche der Vuelta. Das sind fixe Workouts, die so die Stages der Vuelta widerspiegeln. Und die kannst du dann nachfahren und dich messen.
Damit gibt es Grand Tour Feeling direkt in deinem Trainingsplan. Ihr findet alle Infos unter join.cc/sitzfleisch und könnt dort auch die Trainings-App 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.
Werbung Ende.
Und wie oft hast du während 15 Flussdurchquerungen deine E-Mails gecheckt? Ich finde das gerade so die Vorstellung lustig, wenn du auf 3000 Meter Höhe im Bochbett stehst. Ich glaube, du wird vielleicht nicht unbedingt 5G-Empfang sein, oder?
Da ist eh kein Empfang und ja, ich fand das mit der E-Mail auch ein bisschen, ja, das kann man sich eigentlich auch gleich sparen. Das ist einfach nur eine rechtliche Absicherung, glaube ich. Das ist, weil das liest wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es die letzten 50, 60 Fahrer die sagen, ich habe 14 Tage Zeit, ich schlafe nachts normal und im Tal mal ihre E-Mails checken, die kriegen es mit. Aber alle anderen nicht.
Was war denn dann eigentlich mit deiner Speiche? Du hast im Einspieler gesagt, du hast deine Speiche gerissen am Hinterrad. Hat sie das ausgewirkt oder war das dann egal?
Das war eigentlich egal. Es war eher, glaube ich, im Kopf, dass ich noch ein bisschen sanfter gemacht habe auf diese Washboard-Strecken und ein bisschen genauer noch geschaut habe, dass ich kein heftiges Loch erwische. Aber die Laufräder waren danach ganz schönes Ei beide, aber weiter gerissen ist nichts mehr.
Nach dieser abenteuerlichen Abfahrt endlich im Ziel, dann kann man wieder auf Platzierungen schauen. Dann kannst du vielleicht erzählen, euren Flug habt ihr erwischt oder der Michele hat seinen Flug erwischt. Das heißt, ihr habt jedenfalls euer Ziel erreicht. Und wie ist es dann sonst? Was war so das Fazit dann im Ziel jetzt rein ergebnistechnisch einmal?
Ja, rein ergebnismäßig war erster Platz im Paar, in der Paarwertung, sechster Gesamt beim Silk Road Mountain Race war ja ein bisschen unbegreiflich, bist du bescheuert, habe ich mir gedacht. Ich habe vor 3,5 Monaten das erste Mal Mountainbike gesessen und jetzt habe ich Silk Road Mountain Race in den Top 10 gefinisht und auch noch die erste Paarwertung. Also ist immer noch ein bisschen unbegreiflich und war einfach verrückt. Aber war wirklich so wenig eigentlich im Fokus gestanden. Und ich glaube, bei so einer Art von Rennen ist so ein Taktieren auch so wenig möglich, dass man eigentlich hingeht, man sein Bestes gibt und am Ende ist halt ein Fazit. Aber man kann unterwegs daran eigentlich relativ wenig drehen. Man kann nur einfach schneller sein, indem die anderen ja vielleicht mehr Ausfall haben oder vielleicht auch früher aufgeben beim Magenschmerzen und Hitzeschlag und allem. Das gehört ja völlig dazu, dass man erst dehydriert ist, weil man nur Durchfall hat, dann kommt der Hitzeschlag und dann wird es irgendwann besser.
Das ist sowieso ein spannender Gedanke, beim unsupported Rennen auszusteigen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist auf dem Pass oben mitten in der Nacht und du sagst, ich steige aus dem Rennen aus, es wird dadurch nichts besser, es wird dir deswegen nicht wärmer, es kümmert sich niemand um dich, du kriegst nichts zum Essen. Es ist eigentlich alles gleich wie davor, nur dass du jetzt nicht mehr im Rennen bist, aber hast du überhaupt jemals an das gedacht, auszusteigen, außer wie du gesagt hast ganz am Anfang, wo es dir noch so schlecht gegangen ist mit der Lebensmittelvergiftung, dass du irgendwie vielleicht gedacht hast, du haltest den Michele auf?
Ja, also ich hatte halt, der einzigste Gedanke zum Ausstieg war zweiter Checkpoint, dritter Tag abends, normal am Checkpoint, hätte man eine Stunde gehalten, weiter geht's. Ich konnte da immer noch nichts essen und hatte den Hitzeschlag mich vorher auch wieder nur übergeben. Da war kurz eben der Gedanke, ich halte Michele zu sehr auf. Der schafft zum einen seinen Flug nicht. Zum anderen sind sponsorenmäßig auch irgendwo welche Ansprüche oder Hoffnungen da, wo ich ihn ausbremse. Und wenn ich noch mehr ausbremse, dann kann er es dann finishen. Da habe ich überlegt, ob ich dann halt irgendwann die Reißleine einfach ziehen muss, aussteig. Ich hätte versucht, dann mich auszuschlafen 2 Tage. Und mein Flug versucht umzubuchen und die Strecke zu Ende zu fahren, aber ihm einfach die Chance zu geben, vielleicht doch in den Top 15 oder dass einfach für ihn selber der Flug auch erwischt. Aber sonst gab es nie, dass ich aussteigen wollte, weil die Landschaft ist so atemberaubend, da gibt es immer Motivation, dass es weitergeht.
Die Frage, ob du glaubst, dass es im Paar oder im Solo vielleicht härter ist oder ob das gleich ist von der wirklichen Beanspruchung her, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, weil du kannst jetzt nicht wirklich vergleichen. Aber wenn ich die Frage anders stelle, glaubst du, hättest du es als Solofahrer auch so gut gemeistert oder habt ihr dann doch als Paar die Vorteile gespürt, gerade in den ganz harten Momenten, wo man sich vielleicht wirklich auch gegenseitig Mut machen kann? Oder glaubst du, dass du vielleicht sogar solo, dass es besser gelaufen wäre?
In diesem Jahr wäre ich solo definitiv langsamer, deutlich gewesen, weil ich am zweiten Checkpoint abends weg, bin ich nur weg, weil ich wusste, wenn ich wirklich ohnmächtig werde, weil ich so wenig gegessen und getrunken habe, dass das eigentlich ein echter Risiko war, dann liege ich nicht allein in dem Hügel da drinnen. Das war wirklich in meinem Kopf und auch die Sicherheit im Nachts im Dunkeln den besseren Abfahrer vor einem zu haben, war schon auch sehr hoch. Andererseits, was auch sehr hoch war, dass ich wirklich, ich habe alles gegeben, was ich körperlich und auch mental konnte, weil ich Michele nicht aufhalten wollte. Weil ich auch wusste, er hat viel trainiert dafür, auch aus seiner Sicht, weil er vielleicht der schlechtere oder weil er schon älter ist, dass er vielleicht diesen Fitnesslücke schließt zu mir, hat er in dem Jahr vor viel nochmal verändert und gemacht. Und ich wollte ihn nicht aufhalten, habe halt alles, was ich immer in den Momenten, lange Berganstiege, wenig Rüttelung im Bauch, das war ganz gut für mich und habe das halt mit der extrem schweren Trittfrequenz, um auch da wenig Durchbewegung zu haben, einfach alles reingelegt, was irgendwie geht. Und dadurch war man definitiv schneller, wie wenn ich allein gewesen wäre.
Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Wie lange wart ihr dann tatsächlich unterwegs? Wie lange habt ihr gebraucht?
10,5 Tage. Ich glaube, es 10 Tage, 12 Stunden, 4 Minuten. Wir wollten in unter 10 Tagen, aber ich war zu viel am Klo gesessen.
Es ist eine wahnsinnslange Zeit, wirklich. Und wie sehr fühlt sich's noch Radrennen an, wenn man eigentlich mehr ums Überleben im Fluss kämpfen muss zwischendurch? Du hast eh schon gesagt, die Platzierung ist total unwichtig. Es geht um die Herausforderung, ums Erlebnis. Hat man überhaupt gespürt, spürt sich's irgendwann an wie ein Radrennen oder ist es einfach nur ein Abenteuer, wo du sagst, es ist geil, die Erlebnisse zu machen?
Also die ersten 80 Kilometer ist es brutales Radrennen und dadurch, dass mein erstes Offroad-Rennen war, hatte ich auch überhaupt nicht bedacht, dass das ja so staubig ist. Du fährst ja einfach im Blindflug irgendwelchen Hinterrädern hinterher, was ich vorher auch in der Situation noch nie gemacht habe. Und es war einfach, das war Radrennen, mehr geht Radrennen wahrscheinlich in der Situation nicht. Aber später ist es, ja, es ist schon auch irgendwo Rennen, gerade an den langen Anstiegen, wo wenig technische Zwischenabfahrten sind, siehst du dann schon oben 3 Serpentinen weiter oben jemanden, den du dann langsam einholst und die Mentalität der Leute ist, es ist ein Rennen bei den meisten. Also ich glaube, auch die Leute, die eher aus dem Reise-, vielleicht Abenteuersektor kommen, die kämpfen auch um Platz 140 genauso. Also die Mentalität ist ein Rennen. Wenn wir mal jemanden überholt haben, weil der einen Reifenschaden hatte, waren die natürlich immer gleich extrem gestresst, weil ein Paar kostet dir gleich 2 Plätze. Das ist immer.
Ja, wahnsinnig spannend, wahnsinnig beeindruckende Leistung. Wahnsinniges Rennen. Du hast dann, und das ist auch ein schöner Bogen zu dem, was der Straps am Anfang gesagt hat, dass er dich nach dem Nordcape 4000 schon auf unserer Liste gehabt hat für potenzielle Gäste und du hast dann im Heimflug ein E-Mail verfasst, oder? Wie war das?
Ja, ich hatte beim Heimflug über Usbekistan 12 Stunden Aufenthalt in Taschkent, der Hauptstadt in Usbekistan, und da gab es keine Ablenkung, kein Kiosk und nix und 12 Stunden auf so einem Blechhockerle gesessen. Und da habe ich mir gedacht, da ist mir ein, ja, immer im Kopf, 6. Platz beim Silk Road Mountain Race. Für mich selber ist es wieder nur ein Event mehr, wo ich coole Zeit hatte. Aber irgendwie ist es ja schon eine gewisse Sache, wo man vielleicht erreicht hat. Und da habe ich gedacht, ja, ich möchte das irgendwo erzählen, weil vor allem der Antrieb war einfach, dass man das so als Paar mit Michele zusammen und so viel Unterstützung ich auch von ihm bekommen habe, auch in der Vorbereitung, wie man gedanklich so eine Art von Rennen angeht. Und die Story einfach, dass selbst wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr hart um Plätze kämpft, gerade in meiner Zeit auf dem Rennrad, dass es vielleicht manchmal, wenn man doch den eigenen Wettkampf manchmal vielleicht ein bisschen zurücksteht oder dabei nicht vergisst, so ich sag mal, das Zwischenmenschliche ein bisschen, dass das einem mehr eröffnet. Also wenn ich beim Nordcup am Ende 10 Minuten früher im Ziel gewesen wäre, wäre ich niemals beim Silk Road Mountain Race gestartet. Das ist so meine Eigenerkenntnis. Und in dem Sport geht es am Ende nicht um Platzierungen, sondern um die persönliche Geschichte, die persönliche Platzierung. Also jeder hat einen anderen Startpunkt und damit auch ein anderes Ziel. Und wenn man da manchmal einen Schritt zurücktritt und vielleicht sagt, die Platzierung ist ja das Wichtigste, dann eröffnet sich einem im Leben mehr. Das ist meine Erkenntnis gewesen.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Das möchte ich jetzt fast nicht ruinieren.
Es ist total schade, dass wir jetzt überhaupt noch was sagen müssen, weil eigentlich schöner kann man eine Geschichte nicht abschließen.
Ja, aber nachdem wir jetzt reingequatscht haben, kann ich noch einmal zu dem, was ich eigentlich, weil du hast uns vorher erzählt, dann hast du den Mut gefasst und ein E-Mail geschrieben und dich bei uns beworben. Und du hast vorher gesagt, du hast es gleich machen müssen, weil du sagst, daheim hättest du dich nicht mehr traut. Und wir sind wirklich sehr froh, dass du es gemacht hast, weil wer weiß, wann wir auf dich zugetreten werden. Du bist zwar auf unserer Liste gestanden, aber es wäre dann vielleicht nicht mehr so aktuell und so präsent gewesen, das Silk Road Mountain Race, und jetzt so kurz nach dem Finish. Wunderbar, dass du bei uns zu Gast warst.
Und vor allem die Geschichte von Konkurrenz beim einen Rennen zu besten Freunden beim nächsten Rennen, der ist wirklich extrem schön und inspirierend. Vielen lieben Dank, Matti. Vielleicht sehen wir uns einmal on the road, on the mountain, werden wir uns nicht sehen. Ich weiß nicht, ob der Flo jetzt da sich fürs nächste Silk Road anmeldet.
Ja, also an unsere Corporate-Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen, dann schickt mir mal ein Mountainbike und dann schauen wir, was passiert. Ich sage einmal so.
Es geht schneller, wie man denkt manchmal. Ja, vielen Dank einfach für die Möglichkeit, dass ich da meine Story von Krankheit über Nordkap bis zum Silk Road Mountain Race erzählen durfte.